Jesus, ich danke dir vielmals, dass du dein Wort gegeben hast. Und dass dein Wort uns immer wieder neu aufgehen darf. Und dass du auch den Tim segnest, dass er das weitergeben darf, was er auf dem Herzen hat. Dass du aber auch unsere Herzen empfänglich machst. Wieder neu für das Wort, wo du sagst, sei lebendig, wo du selber bist. Ich danke dir vielmals dafür. Amen.
Amen. Danke vielmals. Sola Scriptura, wir sind ja voll in dieser Serie von diesen vier Solis, von der Reformation, die in den verschiedensten Kirchen der Evangelischen Allianz zur gleichen Zeit die gleichen Themen angesprochen werden. Wir sind ja in der Stadt St. Gallen und St. Gallen kommt ja irgendwo her vom Gallus, oder? Ich weiss nicht, ob ihr die Geschichte vom Gallus kennt, die meisten wahrscheinlich schon. Der Gallus ist ja mit dem Kolumban, da war ein Abt, war unterwegs, weil sie wollten Europa mit dem Evangelium erreichen. Und während dieser Missionsreise sind sie auf Zürich, auf Bregenz und irgendwann sind sie in Zarbon im Kanton Thurgau. Und dann ist der Gallus schwer krank geworden. Und der Gallus musste dort bleiben, während die anderen weitergezogen sind. Und der Gallus hat so einen Kollegen, den Hiltibod. Und irgendwann haben sie die Idee gehabt, hey komm, wir könnten eigentlich mal den Steinach, also am Fluss entlang, richtig Urwald ziehen, weil dort mal ist von Arbon bis Bodenseeregion, Appenzellerland, ist alles Urwald gewesen. Und sie sind dort dem Fluss Steinach entlang und dann auf einmal ist er irgendwo in einem Dornengebüsch stecken geblieben. Und er hat das als Zeichen geachtet, dass er da bleiben soll. Und er hat sich an ein Wort aus der Bibel, aus Psalm 132, 14 erinnert. Er hat gesagt, dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich, hier will ich wohnen, denn das gefällt mir. Da ist der Ursprung von unserer schönen Stadt St. Gallen. Später ist dann ja der Vadian, der wird so der Vater vom modernen St. Gallen bezeichnet. Er war Stadtrat, er war Bürgermeister, er war Arzt. Aber er hat auch etwas Wichtiges geteilt mit den Reformatoren, nämlich das reformatorische Gedankengut, das der Zwingli und der Luther hatten, hat er mit ihnen geteilt und er ist durch die Bibel angetrieben worden. Ich weiss nicht, ihr kennt sicher die Statue vom Vadian in der Stadt. Was hat er in der linken Hand? Was meint ihr? Genau. Kann ich die nächste Folie haben, bitte? Der Vadian hat in der linken Hand die Bibel in der Hand. Das ist ein Zeichen, dass er mit dieser Bibel vorwärts wollte, dass ihm das Wort Gottes wichtig war. Die Mehrheit hat Wahrheit. So ist die Überschrift über dieser Predigt oder dem Input. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Hat die Mehrheit immer recht? Ich bin dabei auf ein Zitat von Jean Cocteau gestossen, der ist französischer Dichter und Schriftsteller und Regisseur. Und er hat gesagt, man darf die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln. Und ich glaube, da trifft er einen Nagel auf den Kopf. Zu der Reformationszeit hat die katholische Kirche haben sie das Gefühl gehabt, sie hätten die Wahrheit. Und zwar aufgrund von der Bibel, aber eben auch aufgrund von Schriften von Päpsten oder von Sachen, die Päpste gesagt haben. Das heisst, sie haben eigentlich irgendwelche Schriften, die Päpste erlassen haben oder was sie gesagt haben, haben sie gleich gewichtet wie die Bibel. Manchmal sogar ein bisschen wichtiger gesetzt als die Bibel. Und damals war die Kirche eine ganz andere Institution als heute. Das ganze soziale Leben hat sich dort abgespielt. Wenn jemand krank war, ist er zur Kirche gegangen, hat er Hunger gehabt, ist er zur Kirche gegangen, ist er obdachlos gewesen, ist er zur Kirche gegangen. Und damals hat der Papst eine richtige Macht gehabt. Er konnte Könige einsetzen, Könige absetzen und es ist alles über die Kirche gelaufen. Und der Luther hat das nachher angefangen auf den Kopf zu stellen. Er war ja ein Mönch und hat die Bibel angefangen zu lesen und zu studieren. Und dann hat er Beobachtungen gemacht, was da in der Kirche läuft. Und er hat gemerkt, hey, das, was ich da im Römerbrief lese und was ich konkret erlebe, das geht irgendwo nicht auf. Das bringe ich irgendwo nicht zusammen. Und damals in der Reformationszeit war das Problem, es war einfach ein Nachteil, dass der einfache Bürger, der einfache Arbeiter die Bibel nicht lesen konnte. Weil sie einerseits auf Lateinisch war und wie viele Analphabeten waren. Und der Luther hat dann angefangen und hat gesagt, hey, das kann nicht sein, dass nur ein Teil von der Obrigkeit die Bibel hat und dann einfach nur das weitergibt, was sie gerade wollen. Es müssen doch alle Zugang zu dem Wort von Gott haben. Es müssen doch alle können drin lesen. Und er hat angefangen, die Bibel zu übersetzen in die Sprache, die man damals mal geredet hat. Das sind dann die schönen alten Luther-Übersetzungen, die man lesen, so schön als Deutsch. Und er hat die dann angefangen, auch mit dem Buchdruck, hat er die angefangen zu verteilen und unter die Leute zu bringen. Und die Reformatoren haben eigentlich etwas wieder gemacht, was vorher ein bisschen vergessen geraten ist. Sie haben die Bibel wieder im Mittelpunkt gestellt. Nicht alles andere ist noch gleich wichtig oder wichtiger gewesen wie die Bibel, sondern die Bibel ist das Wort von Gott. Wenn es um die Wahrheit geht, gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie man Wahrheit definieren kann, oder? Zum Beispiel kann ich sagen, ja, jeder hat so seine Wahrheit für sich, oder? Das, was ich denke und ich sage, das ist wahr. Das Ergebnis daraus ist aber, dass eigentlich eine Verunsicherung entsteht. Weil jeder von uns hat eine verschiedene Wahrheit. Jeder kann von uns selber entscheiden, was ist wahr. Ein anderer Punkt ist, wie man es bei den Päpsten gesehen hat, einer sagt, was wahr ist und das gilt, das wird nicht hinterfragt. Da ist natürlich das Ergebnis, dass man, ja, man glaubt dem, aber es ist irgendwo eine Diktatur. Oder es gibt eben die Frage, hat die Mehrheit die Wahrheit? Oder vielleicht gibt es auch ein höheres Wesen, vielleicht einen Gott, der entscheidet, was richtig ist und was gut ist, was nicht gut ist. Das Problem bei Mehrheit hat Wahrheit ist, finde ich, wenn man das konsequent weiterdenkt, dann ist es eigentlich so, dass Wahrheit immer veränderbar ist. Was zum Beispiel vor 100 Jahren abgestimmt worden ist und dort mal als wahr und richtig und gut befunden worden ist, wird heute vielleicht wieder geändert. Also, wenn man vor ein paar Jahren, ich weiß nicht wie lange, vielleicht über Billag abgestimmt hat, stimmt man heute über No-Billag ab. Und egal, was dabei rauskommt, hat die Mehrheit immer recht. Wird das, was abgestimmt wird, ist das immer richtig? Oder wenn die Mehrheit in der Schule das Gefühl hat, ah, der Tom, der ist so ein kleiner, dummer, hässlicher Bub. Ist das die Wahrheit? Ich würde eher sagen, ist Mobbing, ohne mich jetzt da irgendwie anzustellen. Wem vertraue denn ich? Ist die Bibel die Wahrheit? Der Luther sagt, allein die Bibel. Und damit meint er eben genau nicht, dass wir nichts mehr anders lesen sollen. Das heisst nicht, dass wir keine Romane oder Bücher von Thomas Harry sollen lesen, die wirklich gut sind. Absolut. Er meint auch nicht damit, dass wir nicht Bücher sollen lesen, die uns helfen, die Bibel zu verstehen, Gottes Wort zu verstehen. Ich bin froh, gibt es so Bücher? Bei Sola Scriptura geht es mehr darum, dass der Luther gemeint hat, dass wenn ich Gottes Wille will erkennen und wenn ich ihn will verstehen, dann gilt allein Gottes Wort. Ich kann Gott erkennen in seinem Wort. Ich kann gerettet werden durch Gottes Wort, weil ich in dem Wort Jesus finde. Und ich werde nicht gerettet, weil ich irgendetwas an einer Institution muss abkaufen und dann so einen Freibrief in den Himmel habe. Der Luther hat ein gutes Zitat gemacht, finde ich. Er hat gesagt, die Bibel ist nicht antik, sie ist nicht modern, sie ist ewig. Das heisst, Gottes Wort gilt durch alle Zeiten, durch alle Kulturen hinweg. Während ja bei uns immer so ist, dass Nachrichten, die heute in die Welt gesendet werden, morgen erstens niemand mehr weiss und zweitens morgen vielleicht gerne nicht mehr stimmen. Es gibt so ein paar Fakten zu der Bibel, die ich mir wieder mal aufgefrischt habe, die ich euch gerne weitergeben möchte, die mich wirklich wieder neu berührt haben. Die Bibel ist zum Beispiel der Weltbestseller. Sie ist in 2400 Sprachen übersetzt Und jedes Jahr kommen 30 bis 40 neue Sprachen dazu. Die Bibel ist geschrieben worden von 40 Autoren in einem Zeitraum von 1600 Jahren. Die Bibel ist nicht ein Buch, das einfach heute mal geschrieben worden ist. Und dann hat es sich gehabt. Nein, über einen Zeitraum von 1600 Jahren mit Autoren, die völlig andere Hintergründe, soziale, gesellschaftliche Hintergründe und Unterschiede hatten. Allein vom Neuen Testament gibt es 5400 Abschriften. Während es von anderen bekannten Werken wie Plato und Cicero nur etwa 12 gibt. Die Bibel ist das meist übersetzte Buch der Welt und sie hat immer noch den grössten Absatz. Mir hat einmal gesagt, die Bibel wird das 20. Jahrhundert nicht überleben. Und heute sind wir im 21. Jahrhundert und wir sehen, die Bibel ist noch da. Und interessanterweise ist die Bibel immer noch das meistverkaufte Buch der Welt, das auflagenstärkste. Was hat mich überzeugt, dieser Bibel zu glauben? Einmal sind es so Fakten, die mich überzeugt haben, an die Bibel zu glauben. Aber zum Beispiel auch, dass der Punkt, dass die Bibel in 1600 Jahren in diesem Zeitraum geschrieben worden ist. Wir finden Sachen, die geschrieben worden sind über Jesus, die nachweislich viel, viel vor Jesus geschrieben worden sind. Zum Beispiel sagt der König David, prophezeit er 1000 Jahre, bevor Jesus gestorben ist, sind Tod voraussagen. Durch Folterung am Kreuz. Diese Todesmethode ist aber erst 800 vor Jesus erfunden worden. Das heisst, David hat 200 Jahre vorher eine Form von einem Tod gesehen von Jesus, wo es damals gerne nicht gegeben hat. Und diese Schriften sind nachweislich viel früher geschrieben worden als der Rest der Bibel. Ist interessant. Und etwas, was historisch gesehen mega gut belegt ist, ist die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus Christus. Etwas, was auch von außerbiblischen Quellen, wo man sagt, mal, das hat stattgefunden. Und ich habe mir dann gesagt, hey, wenn das so ist, wieso sollte ich denn dem Jesus nicht glauben, wo in Matthäus 24 sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die durch die Bibel verändert worden sind, die Erlebnisse gemacht haben mit dem Wort. Und immer wieder hört man so spannende Geschichten wie aus China. Oder? In China zum Beispiel ist in den 60er und 70er Jahren Gottes Wort verboten worden. Man konnte es nur reinschmuggeln. Und wer eine besitzt hat, die Bibel, der hat drastische Strafen müssen erleben. Und trotzdem war ein Hunger nach dieser Bibel da gewesen. Und trotzdem hat es die Bibel nicht gegeben im Land und die sind verteilt worden und sogar abgeschrieben worden, damit man sie weiterverteilen kann. Heute schätzt man, dass es in China etwa 120 Millionen Christen gibt. Und dass in einem Jahr etwa 60 Millionen Bibel gedruckt werden, die, hebt euch fest, im Nu verteilt sind und abgesetzt worden sind. Und natürlich, was mich auch immer wieder selber motiviert oder dass ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist, dass ich selber erlebe, dass ich selber verändert werde. Und zwar, dass ich etwas lese über Vergebung oder weiss sie was und das dann ausprobiere und merke, hey, wow, das Wort von Gott, das verhebt. Die Bibel bezeugt in sich selber, dass sie Gottes Wort ist. Und da lesen wir den bekannten Vers aus 2. Timotheus 3, 15 bis 16. Da sagt der Paulus zum Timotheus, außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Der Paulus gibt da der Bibel Autorität, weil er sagt, hey, die Bibel ist von Gott eingegeben. Sie ist zwar von Menschen geschrieben, und die Menschen hatten ihren Schreibstil und alles gut, aber schlussendlich war es der Heilige Geist, der sie eingegeben hat. Sie haben das aufgeschrieben, was Gott den Menschen wollte sagen. Und ich stelle mir das nicht so vor, dass die Autoren wie der Paulus zum Beispiel da gehockt sind und dann irgendwo voll in Trance gewesen sind, sondern ich stelle mir es mehr so vor, dass die mit dem Heiligen Geist wirklich unterwegs gewesen sind und dann das aufgezeigt worden ist, was Gott ihnen hat, möchte sagen, was Gott uns auch heute möchte sagen. Im 2. Petrusbrief gibt es auch eine Stelle, wo der Petrus schreibt, dass Propheten niemals das, was sie verkündet und niedergeschrieben haben, selber sich ausgedacht haben. Immer hat sie den Heiligen Geist dazu angetrieben. Sie sind vom Heiligen Geist getrieben worden, das zu schreiben, was Gott uns heute sagen möchte, was Gott ihnen damals sagen wollte. Die Bibel ist darum eigentlich Menschenwort, aber der Inhalt ist von Gott geprägt. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann habe ich mich entschieden, möchte ich dem Wort Glauben schenken. Ich habe es verglichen mit einer Geschichte, wenn ich ja zum Arzt gehe, wie jetzt Anfang des Jahres, wo ich meinen Fersen da geprellt habe. Und dann sagt mir der Arzt, Herr Graf, dann Sie bitte 4 Tage aufheben, den Fuß, schön schonen, keinen Sport machen, alles gut. Dann gehe ich nicht her und sage, was erlauben Sie sich eigentlich? Mit welcher Autorität reden Sie in mein Leben hinein? Sie haben mir gerne nichts zu sagen. Warum sollte ich das machen? Klar, es gibt immer wieder Leute, die das machen, aber ich glaube, das ist nicht die beste Alternative. Weil ich gehe davon aus, ich, Tom naiv, wenn ich manchmal bin, dass der Arzt eigentlich gut meint mit mir. Ich glaube, die Bibel ist für unser Leben eine Orientierungshilfe. Welche Rolle spielt die Bibel in unserem Leben? Welche Rolle spielt die Bibel in deinem und in meinem Leben? Wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich manchmal wirklich das Gefühl gehabt, hey, die Bibel ist nicht mehr als etwas, so ein Käfig, oder? Wo mich einfach einschränkt. Du sollst nicht, du darfst nicht, mach das nicht, das ist nicht gut. So habe ich lange in meinem Leben die Bibel gelesen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, man kann die Bibel eigentlich auch anders anschauen. Nämlich auch als Wanderweg, als Schweizer Wanderweg vielleicht. Was zeichnet Schweizer Wanderweg aus? Sie zeigen uns die Richtung an. Sie zeigen uns an, wo durch. Und es steht so gerne noch eine Zeit. Die Zeit ist meistens sehr exakt, habe ich gemerkt. Und die Bibel möchte uns so eine Orientierung geben, wie die Wanderwege. Sie möchte uns zeigen, hey, wo durch soll ich gehen in meinem Leben? Was soll ich machen? Ja, die Bibel bringt eben nicht Fake News für, sondern News, die wir in unserem Leben können anwenden können, Prinzipien, die wir können anwenden können, die wir Wegweisung und Orientierung erhalten können. Und das ist den Reformatoren wichtig. Sie haben gemerkt, hey, die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung für unser Leben, wenn ich zu Gott komme, wenn ich mit Gott leben kann, aber auch im Leben untereinander. Oder in ganz einfachen Fragen, wie soll ich mit meinem Geld umgehen, wie soll ich mit meinem Nachbarn umgehen, wie soll ich mit meinem Nächsten umgehen, mit meinen Finden, mit weiss ich was. Die Bibel ist uns da in all diesen Fragen eine Orientierung. Und wenn wir nochmal auf den 2. Timotheus 3,16 zurückkommen, dann steht dort, sie soll uns unterweisen, die Bibel. Sie hilft uns. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, aber sie hilft uns auch, auf den richtigen Weg zu kommen. Und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das zeigt uns Sola Scriptura, eine Leitschrift. Das sehen wir auch zum Beispiel im Leben von Josua. Der Josua war ja der, der das Volk Israel nach Mose ins verheißene Land geführt hat. Und Gott hat ihm gesagt, hey, denk an mein Wort, denk Tag und Nacht darüber nach. Dann wird das, was du anpackst, wird dir gelingen. Und so ist es dann auch gewesen. Josua hat am Gottes Wort Priorität gegeben. Und er hat immer wieder Kämpfe gehabt, Schlachten gehabt, hat die gewonnen, ist das Neue. Aber er hat das Neue verheißene Land gesehen. Ich glaube auch, dass das Wort Gottes wirklich Auswirkungen hat in unserem Leben. Wer sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, ich glaube, früher oder später wird das hundertprozentig Auswirkungen haben im Leben. Das sieht man in der Bibel selber, dass Dort, wo die Könige das Wort Gottes gehört haben, haben sie auf einmal angefangen, das Gewand zu reissen, weil sie gemerkt haben, das, was ich dort lese, das betrifft mich. Oder dass sie angefangen haben zu brüllen und dann gemerkt, hey, ich muss über mein Leben nachdenken. Ich habe eine Geschichte gelesen. Ich weiß wirklich nicht, ob die so stattgefunden hat, aber ich habe sie noch witzig gefunden. Darum habe ich gedacht, ich erzähle sie. Schon mal ein Pastor gewesen, und zu dem Pastor sind immer Jugendliche gekommen und haben gesagt, hey, kannst du uns noch eine Bibel geben oder Seiten aus der Bibel? Und der Pastor war ein bisschen erstaunt und hat dann halt die Seiten gegeben, oder? Die sind immer wieder gekommen. Und dann irgendwann, so nach dem fünften Mal, sagt er, hey, für was braucht ihr das eigentlich? Nachher sagen sie, ja, weißt du, das ist gut, da kann man gut bauen zum Kiffen, oder? Da kann man gute Seiten brauchen. Dann der Pastor, ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade der Sinn von der Sache, aber er war ein cleverer Mann und er hat gesagt, hey, wisst ihr was, Jungs? Bevor ihr das macht, leset die Seiten, die ihr habt, zuerst mal durch. Und nachher braucht ihr das zum Kiffen. Ein paar Wochen später sind die Jugendlichen zum Pastor gekommen und haben ihm gesagt, dass sie sich für Jesus entschieden haben. Aufgrund der das, was sie da gelesen haben. Ich habe keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt. Aber ich habe sie witzig gefunden. Und noch witziger gefunden habe ich, dass sie gelesen haben, dass es ein Pastor nachgemacht hat und das wieder funktioniert hat. Ich kann mir es gut vorstellen, weil ich glaube, Gottes Wort ist lebendig. Mir ist es auch schon so gegangen. Ich habe mich manchmal schon oft gefragt, wenn der Andi gesagt hat, du kannst frei entscheiden, was du sollst predigen oder über was du willst einen Input halten. Habe ich manchmal einfach angefangen, die Bibel zu lesen, weil ich keine Ahnung hatte. Und dann auf einmal bin ich wieder auf eine Stelle gestoßen und denke, jawohl, genau das ist es. Oder wenn ich etwas lese, über Vergebung zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin mit meiner Frau nicht gut unterwegs, oder? Und dann ist mir das manchmal bewusst und manchmal auch egal und manchmal bitte ich dann halt nicht gerade um Vergebung. Aber wie viele Mal hat mich schon Gottes Wort überführt, dass ich genau in solchen Situationen irgendeinen Vers über Vergebung gelesen habe? Sola Scriptura, allein die Schrift. Immer wieder merke ich aber in meinem Leben auch zum Beispiel, dass neben der Bibel noch etwas anderes wirklich Überhand gewinnt. Und zwar sind das meine Gefühle, meine Empfindungen, mein Umfeld oder vielleicht meine Vorstellungen, wo ich manchmal merke, heute ist es vielleicht nicht so, dass mir andere Schriften anstelle der Bibel setzen, aber oft setze ich anstelle der Bibel meine Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben, meine Gefühle, meine Empfindungen. Und das ist manchmal gar nicht so positiv, weil das ist etwas, wo einem auch recht Krabben zieht. Wenn ich über mich negativ anfange zu denken, dann ist es gut, dass die Bibel da ist, die sagt, hey, du bist ein Kind von Gott. Du bist gut gemacht, so wie du bist. Ich habe im Petrusbrief eine Geschichte gefunden, wo der Petrus das Erlebnis schildert, wo er mit Jesus auf dem Berg ist. Man nennt das auch Verklärung, wo nachher Gott zu Jesus sagt, ich bin dein geliebter Sohn. Er hat ein übernatürliches Erlebnis mit Gott. Und der Petrus schreibt dann, und das hat mich echt interessant gefunden, er schreibt nicht jetzt für uns, Hinterbliebenen schreibt er nicht, hey, sucht und strebt nach so Gotteserfahrungen. Ihr müsst unbedingt das so Sachen haben, das ist mega cool. Sondern er schreibt, das Erlebnis hat dazu gedient, dass er nun umso fester auf Gottes Wort wieder Vertrauen hat, wo geschrieben worden ist. Und dann sagt er uns, und ihr tut auch gut daran, wenn ihr auf das Wort von Gott hört. Petrus sagt im gleichen Vers, hey, wir sind nicht irgendwelchen Märchen und Geschichten gefolgt, sondern wir haben es vor eigenen Augen gesehen. Darf ich mich nicht falsch verstehen, ich bin überhaupt nicht gegen Bilder, gegen Offenbarungen, gegen Sachen, die der Heilige Geist spricht. Das finde ich absolut genial. Aber ich glaube, es muss irgendwo auch verankert sein in der Bibel und wir sollen das auch in der Bibel prüfen. Weil sonst ist es nämlich so, dass Und das merke ich auch immer wieder bei mir, dass ich meine Gefühle, das, meine Erfahrungen über Gottes Wort stelle. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das das Ziel ist. Wie kann ich Wegweisung erleben durch Gottes Wort? Ich glaube, die Bibel ist ja so, dass sie gewisse Sachen sagt, die man jetzt nicht unbedingt eins zu eins umsetzen kann. Aber aus der Bibel lernen wir sehr viele Prinzipien, die wir dann für unser Leben umsetzen können. Zum Beispiel, wenn ich meine Frage habe, wer soll ich heiraten? Die Frage habe ich mir auch mal gestellt. Und dann steht in meiner Bibel nicht Rebecca Berger, zum Beispiel. Dummerweise wäre eigentlich noch gäbig. Aber es stimmt vielleicht so Sachen wie, hey, willst du sie überhaupt heiraten? Will sie die überhaupt? Ist da irgendetwas gut? Ist sie vielleicht überhaupt heiratsfähig? Oder ist sie schon verheiratet? Ist die Erziehungskraft da? Kannst du mit ihr die Ahnung, die die Bibel lehrt über Familie, kannst du das mit ihr teilen und leben? So Sachen finde ich in der Bibel. Und wenn ich da überall ein Ja habe, dann habe ich grünes Licht eigentlich zum Heiraten. Also, was ich damit will sagen, die Bibel lehrt uns oft, gerade aus Geschichten oder aus Sachen, so Prinzipien, die wir daraus nehmen können. Aber die Bibel redet manchmal auch ganz klar bei Sachen, die wir unterlassen oder eben, die wir tun sollen. Was ich mir angewöhnt habe, ist, bevor ich die Bibel aufschlage, bete ich. Und ich bete, dass Jesus mich durch sein Wort führt und auch der Heilige Geist, dass er mir Sachen aufzeigt, dass er mir auch Sachen erklärt, weil er ist ja der Autor. Und ich habe mega gute Erfahrungen gemacht. Wir haben gerade am Donnerstag wieder eine Kleingruppe gemacht. Wir haben abgemacht, dass wir den Kolosserbrief einfach durchlesen und darüber diskutieren. Und ich habe das so spannend gefunden, wieder am Donnerstag, was da rausgekommen ist, über Familie und Kind. Zum Beispiel hat mich der Vers angesprochen, dass man als Vater nicht zu streng soll sein zum Sohn, weil er sonst Angst und mutlos ist. Und ich habe mich dann, es hat mich wirklich überführt und ich habe gemerkt, wie gehe ich mit meinem Leon um? Und ich habe gemerkt, ui, da habe ich noch etwas zu lernen, weil ich habe mich an zwei, drei Sachen erinnert, Situationen, wo genau das ein bisschen passiert ist. Und wenn man das dann noch zusammen machen kann, das habe ich mega genial gefunden. Auch der Austausch miteinander. Ich habe heute Morgen bewusst nicht irgendwie eine Anleitung geben über so und so, wenn wir Bibel lesen, mindestens einmal im Tag, sonst kommt es eh nicht gut. Sondern ich möchte uns einfach wieder neu lustig machen auf Gottes Wort. Ich möchte uns ermutigen, dass man den Entdeckergeist, wie es ein kleines Kind hat, zum Beispiel unser Leon, der will die ganze Welt entdecken, dass man den auch bei der Bibel wieder aktiviert. Dass man uns mit der Bibel auseinandersetzt und vielleicht heute Morgen, gerade auch im nächsten Lied, das instrumental wird sein, dass man zwei Entscheidungen vielleicht uns durch den Kopf gehen lassen. Eine Entscheidung ist, dass wir Gott erlauben können, dass er durch sein Wort zu uns redet. Oder dass wir festmachen, hey, Jesus, ich möchte das Wort von dir, Gott, möchte ich wirklich aufschlagen oder auch hören. Und ich möchte den Liebesbrief, den du an mich geschrieben hast, möchte ich lesen und ernst nehmen. Überleg dir auch während dem nächsten Lied, wo, wie schon gesagt, instrumental wird sein, was habe ich mit Gottes Wort die letzte Zeit erlebt? Was war mein Erlebnis gewesen? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Und wenn du möchtest, darfst du das gerne mit dem Nachbarn links oder rechts von dir teilen.